Guten Morgen, liebe Freundin und liebe Freunde.
Buongiorno, cari amiche e cari amici.
Heute ist der 1. Januar 2020.
Oggi, primo gennaio 2020.
Und zu diesem Anlass möchte ich mit einem Satz, einer Zeile aus dem Morgenvers beginnen.
Vorrei iniziare con una riga del verso mattutino.
Der Morgenvers wird traditionell vor der Morgenmeditation gesungen, dann, wenn wir keine geführte Meditation haben.
Il verso mattutino si canta normalmente davanti, prima della meditazione del mattino, quando non è una meditazione.
Und dieser Satz am Ende des Morgenverses heißt: Es ist ein neuer Tag. In Achtsamkeit wollen wir ihn leben, dass die Sonne der Einsicht überall erstrahlt.
Quest'ultima riga dice: È un giorno nuovo, lo vogliamo vivere in consapevolezza, in modo che il sole dell'intuizione, anzi, della comprensione possa entrare nei nostri cuori.
Das ist eine Inspiration, das ist eine Erinnerung, es ist eine Einladung.
È un ricordo, un'ispirazione.
Sich sozusagen zu daran erinnern, es ist ein neuer Tag.
Per ricordarci che è un nuovo giorno.
Dazu gibt es in der Vergangenheit und in den verschiedenen Sprachen leichte Variationen im zweiten Teil.
Ci sono nelle diverse lingue delle variazioni nella parte seconda.
Der etwas ältere englische Teil hieß:
La versione inglese un po' più antica.
This is a new day.
Diceva,
we vow to go through it in mindfulness. We vow to go through it in mindfulness. Ich liebe diesen Teil. Ich liebe diesen Teil und ich werde ihn nachher aufnehmen. Man wird so richtig eingeladen, den ganzen Tag, so durch diesen Tag hindurch zu gehen. Und ich nenne es dann nachher, dass ich den Tag sozusagen mit meiner Bewusstheit begleite.
Di accompagnare tutta la giornata con la consapevolezza.
Und an irgendeinem Punkt wurden ältere Teile gestrichen und eben durch Achtsamkeit ersetzt.
Oder delle parti vecchie sono state cancellate e sostituite dalla presenza mentale.
Gefunden habe ich noch den älteren italienischen Teil. Facciamo voto di viverlo in modo risvegliati.
Und
das heißt wiederum, I vow, ich gelobe, aber in diesem Satz heißt es, erwacht zu leben. Und das haben wir auch früher im Deutschen so gesungen. Erwacht möchte ich leben. Und wenn ich diese Teile so zusammenfasse und ihr seid eingeladen, das für euch selbst zu erspüren, was damit angesprochen wird und zu was wir hin inspiriert werden, dann würde das schon heißen, ich bin entschlossen, das zu tun. Wir lieben nicht mehr das Wort, ich gelobe, das baut sofort Widerstände auf. Aber ich bin entschlossen geht vielleicht, ja? Wäre das eine Möglichkeit? Ja? Ich bin ausgerichtet. Ich richte mich am frühen Morgen aus, das so zu tun. dass ich diesen ganzen Tag, der jetzt sozusagen sich vor mir aufbaut, sich ihn mit meiner Bewusstheit begleite, dass ich den ganzen Tag mit der Bewusstheit da bin. Und dann heißt logischerweise dieser Teil, dass die Sonne der Einsicht überall erstrahlt. Ist ein bisschen poetisch. Das heißt, dann, wenn ich so mit Bewusstheit mit allen Situationen verbunden bin, dann entsteht in mir eine ganz bestimmte Art und Weise, mit diesem Leben, mit allen Situationen in Verbindung zu treten, nämlich mit einem klaren, wachen, bewussten Geist, der dann sieht, was es zu tun gibt. Es ist ein neuer Tag. Ich bin entschlossen, diesen Tag mit Bewusstheit zu begleiten. Denn dann begegne ich allen Situationen mit Weisheit. Dieser Gedankengang, dieser Satz sollte der erste sein in unserem Tag. Ehe so die Gedankenwelt startet am frühen Morgen, die wir so gewöhnt sind. Ehe diese ersten Gedanken der Sorgen, der Nöte und mein Gott und hoffentlich, ehe irgendetwas davon sich in dieser Form in unserem Geist bewegt. Ja, sogar ehe dieses Hintergrundemotion, dieses Gefühl, das uns gleich oft am ganz frühen Morgen so schon gleich erfasst. Ehe das alles beginnt, kommt dieser Satz. Denn nur dann erreicht er uns frisch, neu, muss also nicht erst sich durch irgendwelche vorgeformten Mauern kämpfen. Es ist sozusagen etwas, das ich jetzt hineinbringen kann, und wenn ich das immer wieder tue, dann langsam beginnt der Geist am Morgen anders. Ramana Maharshi, vielleicht hat den Namen mancher schon gehört. Ramana Maharshi, der Weise aus Indien, hat genau an diese Stelle hingewiesen, hat gesagt, das reine, klare Bewusstsein ist dann, in diesem winzigen Moment, wenn du aufwachst, also wenn du deinen Geist sozusagen wieder erweckst, ehe ein anderer Gedanke kommt. Also es ist immens schwierig. Ich kann das euch nur verraten, ich habe es versucht, aber es ist immer schon einer da. Irgendwie verständlich, ne? Bewusstsein ist bei uns immer sofort besetztes Bewusstsein. Es ist immer sofort Bewusstseinsinhalt. Deswegen ist diese Praxis so immens intelligent. sozusagen der Schlüssel. In diesem Augenblick zu sagen, ich bin entschlossen, mit Bewusstheit durch diesen Tag zu gehen. Denn dann werde ich erfahren, wie ich alle Situationen anders, bewusster, wacher erlebe.
Così posso vivere, posso sentire come confrontare tutte le situazioni in maniera più sveglia, più chiara.
Das ist jetzt nicht irgendwie ein Mantra.
Non è proprio un mantra.
Irgendetwas, was ich gehört habe, weil irgendjemand sagt, da so sollst du da am frühen Morgen anfangen.
Non perché io sentivo che iniziare la mattina è buono.
Dann wird es schnell Routine. An die halten wir 8 Tage durch und dann ist er weg. Und das ist eine ganz kritische Stelle bei uns allen. Dass dahinter etwas bleibt, das ich nenne es Inspiration. So etwas wie eine Freude, das zu tun.
Come una gioia di fare questa cosa.
Etwas, wo ich nicht darauf hingewiesen werden muss, sondern was sozusagen spontan aus mir herauskommt.
Qualcosa che nessuno mi deve dire di fare, ma una cosa che nasce spontaneamente da me.
Man kann es auch nennen Neugierde.
Potrebbe anche chiamarsi curiosità.
Was passiert denn dann, wenn ich das am Tag tue? Und wir sind dann eingeladen, uns, wenn wir uns hinlegen zum Schlafen, daran zu erinnern, ganz kurz.
Das
ist eine der ersten Meditationsanweisungen, die ich bekommen habe. Lasse den Tag nochmal ablaufen. Lass ihn Revue passieren. Und jetzt kommen 2 ganz wichtige Dinge. Das erste ist, wir gehen von jetzt aus geistig, wie so eine Videokamera, lassen wir von hier aus erst zurücklaufen nach vorne. Und dann von vorne nach hinten. Wir können uns nicht spontan an das erinnern, was morgens um 8 oder 7 gewesen ist. Und ihr könnt das ausprobieren. Ganz langsam baut sich das auf. Und dann gehen wir das nochmal durch. Und erinnern uns an diese Situationen, in denen wir so praktiziert haben. Die Situationen, wo ich wirklich sagen kann, ah ja, da war ich wahr. Und die Situation habe ich jetzt mit Weisheit, mit Wachheit, mit Bewusstheit angegangen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir alle haben die Neigung, beim Revue passieren zu lassen, unsere Fehler zu sehen.
E tutti però abbiamo la tendenza di vedere, quando guardiamo indietro,
und wir werden leider in dieser Richtung in den traditionellen Texten sogar darauf hingewiesen. Betrachte genau, was du falsch gemacht hast und nimm dir vor, es jetzt anders zu machen.
E purtroppo nei testi tradizionali c'è questa indicazione di guardare tutto quello che ho sbagliato e si è determinato a farlo diversamente.
Geht nicht.
Però non funziona così.
Wir können nur aus einem bewussten, wachen Geist heraus operieren. Wenn wir dort sitzen und uns beschimpfen, tun wir genau das Gegenteil.
Possiamo solo operare da una mente aperto e sveglia.
Alles Erfahrungen aller Kognitionswissenschaftler und Leuten, die sich ums Lernen kümmern und ähnliches mehr. Also noch einmal. Ich lasse es noch mal kurz zurücklaufen und gehe dann die Situationen durch und erinnere mich an die Situationen, mache sie noch mal lebendig, in der ich wach, bewusst und klar war. Keine andere.
Un'altra volta. Faccio il percorso indietro e dopo guardo le situazioni nelle quali ho agito con mente aperta e sveglia e non con gli altri.
Und wenn wir keine finden,
e se non troviamo nessuna,
sind wir damit auch zufrieden.
Possiamo essere contenti.
Denn es ist ja ein neuer Tag zu kommen.
Perché ci sarà un nuovo giorno da arrivare.
Einmal in dieser ganz meistens doch realistischen Annahme, dass wir noch einen Nächsten haben.
La ipotesi che abbiamo un giorno dopo è abbastanza realistica.
Wir werden hier immer wieder darauf aufmerksam gemacht, liebevoll, wach mit uns umzugehen und diesen Geist, den wir nun mal haben, nicht zu beschimpfen.
Siamo sempre ricordati di trattare noi stessi con amorevolezza e di non bastonarci.
Und das fällt uns meistens immens schwer.
E normalmente questa cosa è molto difficile per noi.
Und es fällt uns auch irgendwie schwer, an Situationen in unserem Leben neu, wach und frisch heranzugehen.
Ed è anche abbastanza difficile per noi confrontare delle situazioni nella nostra vita in maniera nuova, fresca.
Das entscheidende Wort hier ist neu.
La parola determinante è nuovo.
Und dieses Neue steht den meisten von uns fast nicht zur Verfügung.
E questo nuovo la maggior parte di noi non ce l'ha a disposizione.
Ein Wort dazu, das sicherlich die meisten kennen, heißt Betriebsblindheit.
E una parola che descrive questa cosa, che conoscono la maggior parte delle gente, vuol dire cecità di professionale.
Ich weiß schon, wie es geht.
So già come funzionano queste cose.
Es kommen sofort, ich nenne es so, Mauern. Das geht nicht.
Non può funzionare.
Haben wir noch nie gemacht.
Non abbiamo fatto mai.
Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich frage, warum wird das hier gemacht? Und dann heißt die Antwort, weil wir es immer gemacht haben.
Non sapete quante volte Mauer. Qualcosa, come, perché fatto così, perché abbiamo fatto
sempre. Oder ich frage, warum steht das da schon seit 8 Tagen? Und die Antwort heißt, haben wir nicht gesehen. Mauer. Wir sind vollgepackt mit diesen Mauern. Das Neue würde ja heißen, ich mache die Augen auf. Immer. Nicht, dass ich deswegen jetzt nervös werde, sondern einfach mal da sein. Die erste Praxis, die wir hier immer wieder hören. Und ihr kennt möglicherweise die Sätze selbst, aber ich höre sie oft. Das erinnert mich an und dann kommt irgendetwas. Vater, Mutter, Kirche, irgendwas kommt dann. Und damit sehe ich das nicht, sondern man sagt dann projizieren. Du erinnerst mich an. Helga sind für viele Menschen automatisch Vater und Mutter und Mauer. Wir werden eingeordnet als Vater und Mutter und dann kommt die Mauer. Vor vielen Jahren hat hier mit uns sein Mann gelebt. Und irgendwie hatten wir keinen Kontakt miteinander, ein Jahr lang nicht. Er ist nie auf mich zugekommen. Und als er ging, nach einem Jahr, sagt der Karl, ich muss dir jetzt zum Abschluss was sagen. Ein Jahr war er da. Tagtäglich. Karl, ich habe nie Zugang zu dir gefunden. Du hast mich an meinen Vater erinnert. Ein Jahr lang. Und ich habe ihn gefragt, und was war das? Augenfarbe, Haar, Haltung, Stimme, irgendwas muss es ja gewesen sein. Und er sagte, ja, mein Vater hatte die gleichen großen Hände wie du. Das höre ich ständig so was. In irgendeiner Form. Das erinnert mich an. Wir haben hier zum Beispiel eine ethisch-moralische Grundlage, die nennen wir die 5 Achtsamkeitsübungen. Etwas, wo sich viele, viele Menschen zu bekennen. Bekennen in dem Sinne, dass sie sagen, ja, so möchte ich mich ausrichten. Und dazu gibt es im Buddhismus eine kleine Zeremonie, ein Ritual. Es ist eine ganz tiefe Erfahrung, wenn ich etwas öffentlich äußere, hat es eine andere Kraft. Deswegen gab es früher mal die Ehe. Das öffentliche Erklären. Und deswegen gibt es auch das öffentliche Erklären, dass jemand Mönch oder Nonne wird in einer bestimmten Zeremonie. Und im Buddhismus heißt das dann der gelübde Körper. Man hat es öffentlich gesagt und dann springt man nicht so ganz leicht davon weg. Und so haben wir hier diese Zeremonie. Ich denke, wir beiden haben schon fast an die 1000 Menschen in dieser Zeremonie begleitet. Und es gibt immer, immer wieder jemand, der sagt, erinnert mich an und tut es nicht. Mauer. Oder die Mauer, die ich oft höre, das habe ich aber anders gehört. Oder das klassische Ausdruck im Deutschen, da habe ich ein Buch gelesen. Mauer. Oder ganz einfach, das habe ich aber irgendwie anders erwartet, was hier passiert. Mauer. Nicht neu. Nicht da. Nicht offen. Nicht akzeptieren. Sondern so. Sofort. Neu ist ein ganz, ganz sensibles Wort. Und wenn wir hier von neu sprechen, dann meinen wir nicht neu ich würde jetzt mal sagen, im bürgerlichen Sinne.
Non intendiamo nuovo.
Im Sinne unseres konditionierten, normalen Bewusstseins.
Non nel senso del nostro, della nostra
Konzeption. Und wenn ihr jetzt um diese Zeit hört, dass ich etwas neu mache, dann ist es immer das, irgendeine Verhaltensweise, irgendetwas, was ich ändere und was ich, deswegen ist es neu. Das ist sowas wie die neuen Schuhe oder der neue Partner oder irgendetwas in meinem Leben mache ich neu. Jetzt bin ich nicht mehr Single, sondern jetzt trete ich eine Community ein. Das ist neu, das verstehe ich auch. Oder anstatt zu beten, mache ich jetzt Niederwerfungen. Es ist neu. Ja. Das alles meine ich nicht. Und das ist schwer für die meisten Menschen selbst, denn das ist oft schon schwierig. In dieser simplen Form setzen fast alle spirituellen Schulen ein, vor allen Dingen die klassischen beiden großen Religionen, Christentum und Buddhismus. In denen es Mönche und Nonnen und Klöster gibt. Und dieses Mönchs- und Nonnentum ist neu. Haare abscheren, Robe anziehen, neuer Name. Und wenn du durch diese Zeremonie gegangen bist, wenn ihr sie mal erlebt habt, wenn Tai das tut und mit einer Schere die erste Locke abschneidet, und wenn ihr euch darin hineinversetzen würdet und schaut dann in den Spiegel, da ist noch eine gewisse Erinnerung. Aber nicht mehr viel. Ja? Diese Sachen und dieser tolle Kopfschmuck. Sister
Chang Kong
wurde einmal gefragt, warum, natürlich von einer Frau auch, die das nie tun würde, warum seid ihr denn auch nur noch als Frauen kahlköpfig? Nicht, bei Männern ist das ja heute schon üblich. Ne? Aber Frauen. Und Sister Chang Kong hat dann gelacht und gesagt, ganz einfach, um mich zu erinnern. Sehr gut. Damit ich das nicht vergesse, dass ich was anders machen möchte. Wir beiden, Helge und ich, sind in einer ganz harmlosen Art und Weise mal durch so eine Zeremonie gegangen. Ich habe euch gestern ja schon erzählt von dieser Situation, dass ich da in der großen Halle sitze, der Einzige mit blauen Hosen und weißem Hemd und um mich herum da diese ganzen rot gekleideten Fans.
Ja.
Und eines Tages, und das hat lange gedauert, habe ich dann doch auch gesagt, okay, dann machen wir es mal. Robe, neuer Name. Es war eine tolle Zeremonie, wie das unter Osho möglich war, mit Dynamik und Trommeln und Tanzen und all solchen Sachen. Und er hat dann uns, wir gehören noch zu den Letzten, die persönlich von ihm initiiert wurden, kurz noch ein paar Sätze mitgegeben auf den Weg. Und den nächsten Morgen gehe ich wieder zur Buddha Hall, also zur Meditationshalle, hatte jetzt schon meine roten Sachen an, guckt also etwas an mich runter, aber Helga fand mich immer noch schick. So. Und hatte hier diese Maler mit seinem Bild, der Guru und so. Ja. Und ich höre, dass hinten jemand einen Namen ruft. Hatte ja mit mir eigentlich nichts zu tun. Waren ja genug Leute da, die sich rufen wollten. Und dann kommt diese Person, ein ganz, ganz lieber Freund, dem ich es eigentlich im Prinzip zu verdanken hatte, dass ich diesen Sprung gemacht habe. Kommt auf mich zu und tippt mir auf die Schulter und sagt, hey, Rupanta, herzlichen Glückwunsch. Ich sage, was, wen meinst du? Es hat 3-4 Wochen gedauert, bis ich auf den Namen Rupanta ganz normal reagiert hatte. Und nach einigen Jahren hatte ich meinen Namen Karl schon fast vergessen. Denn, und das will ich euch damit sagen, getan hat das nichts in mir. Alle diese sogenannten neuen Dinge tun nichts. Sind alle äußerlich. Wenn einer Mönch wird, hat sich das an seinem Charakter nichts geändert. Im schlimmsten Falle baut er sogar Widerstand auf und es heißt dann, he disrobed. Er hat seine Robe zurückgegeben. Aber irgendwo sind die vielen Menschen dann stolz. Und es hat schon oft genug etwas, was Neues zu machen. Und das ist oft genug der erste große Schritt. Und ich habe da in diesen Tagen viel darauf hingewiesen. Die Praxis nennen wir das dann. Anhalten, langsamer gehen, aufrecht, da und ähnliches mehr. Das ist alles neu. Und sofort kommt entweder die Mauer. Jetzt wird von mir erwartet, dass. Oder ich tue es, weil ich gehorche und dazugehören möchte. Neu ist etwas ganz anderes. Neu ist etwas unglaublich Radikales. Tausende, Hunderttausende von Jahren war es unhinterfragte, unbezweifelte Wahrheit, dass die Erde das Zentrum des Universums ist. Dass sich die Sonne um die Erde bewegt. Und dann kam jemand und sagte, das stimmt nicht. Ein Entsetzen. Ein Widerstand. Eine ganz klare, das kann nicht so sein. Ich weiß, kennt ihr noch den Nick Knatterton? Diesen Detektiven mit der Pfeife? Ja, so, schon lange her. Ne? Aber ich kenne auch einen ganz berühmten Satz von ihm, der dorthin passt. Daraus schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Das ist die alte Geschichte. Und Galileo Galilei sagte, falsch. Stimmt nicht. Und das war neu. Und davon spreche ich. Das Neue war unfassbar. Das war nicht gerade so was Neues wie neue Schuhe, neue Partner. Mein Schwiegervater war gut erzogener Katholik und war als Junge auch Messediener. Wisst ihr, was das ist? Ja? War also tief verwurzelt. Und in dieser Zeit, als er groß wurde, sagte man, gebenedeit seist du unter den Weibern. Ja, das war die Sprache. Und dann irgendwann hat sich die katholische Kirche erneuert. Und dieser Satz wurde geändert und modernisiert, geändert, erneuert in den Satz, gelobt seist du unter den Frauen. Das hat natürlich die Feministinnen begeistert. Mein Schwiegervater ist dann nicht mehr in die Kirche gegangen. Er fühlte sich entkoppelt und entwurzelt von dem, an was er bisher geglaubt hat. Uns geht das allen so. Aber davon sprechen wir nicht. Wir sprechen von einer unglaublich unfassbaren Neuigkeit. Etwas, was sozusagen nicht einzuordnen ist. Ich liebe die Konstruktivisten, eine bestimmte philosophische Richtung, die immer wieder an diese Stelle greifen und sagen, ist ein Konstrukt. Aber das ist auch alles. Und ich liebe dieses kleine Bild, das heißt, stell dir vor, du machst morgens die Balkontür auf und der Balkon ist weg. Das ist neu. Unfassbar. Das Neue ist immer etwas, es ist weg. Und nichts ist da. Galileo Galilei hat was angeboten. Er hat nicht einfach was weggenommen. Sondern hat einfach ein anderes Weltbild hingesetzt. Konnte es sogar beweisen. Und die Kirche hat ihm gesagt, entweder widerrufst du oder das war's mit deinem Leben. Galileo war durchaus ein intelligenter Mann und hat sich gesagt, da nicht für. Und hat das unterschrieben, dass das nicht stimmt, was er glaubt. Sondern dass natürlich die Kirche recht hat. Und unten drunter hat er ganz klein geschrieben, den wichtigsten Satz, den es in der Geschichte der Menschheit gibt. Auch wenn ich widerrufe, ändert das nichts an der Realität. Es gibt so viele Situationen, an die ich könnte euch stundenlang von diesen Dingen erzählen, was neu ist. Denn wir stehen auf was Neuem. Tausende von Jahren war die Menschheit überzeugt. Und der überwiegende Teil der Menschheit ist es immer noch, dass es höhere Mächte gibt, dass es Götter gibt, dass es Götter gibt, die diese Welt erschaffen haben. Und dass diese Götter da oben unser Schicksal dirigieren. Ein riesiges Gebäude ist darum entstanden. Kirchen, Hierarchien, Strukturen, heilige Bücher, Dogmen und Kriege. Und wir alle kennen das gut. Und das gibt es heute immer noch. Der erste, der davor warnt, ist der Dalai Lama selbst, als einer der Vertreter des Buddhismus, also einer der großen Religionen, der jetzt mehrfach gesagt hat, ich glaube, es wäre gut, wenn es keine Religion gäbe. Tausende, Hunderttausende von Jahren war der Mensch davon überzeugt, hat die Götter angebetet, hat ihnen Opfer gebracht und. Und jetzt wieder den Satz, den ihr eben schon mal gehört habt. Und dann kam jemand und sagte, das stimmt nicht. Könnt ihr das vorstellen? Der Mann hieß Siddhartha Gautama. Ein Mönch. Damals war er schon Mönch, vor 2500 Jahren in Indien, der nichts anderes und wirklich absolut nichts anderes gesagt hat. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Das war neu, oder? Und das ist immer noch neu. Wir, die wir in seinen Fußstapfen stehen, werden immer noch als Atheisten bezeichnet. Völlig falsches Wort. Ich bin kein Atheist. Weil der Begriff Theismus für mich nicht existiert. Infolgedessen bin ich auch nicht dagegen. Er existiert gar nicht. Es ist für mich völlig absurd. Atheisten sind dagegen. Deswegen sagen sie Atheisten. Bin ich nicht. Buddha hat ganz einfach gesagt, gibt es nicht. Stimmt nicht. Ist nicht wahr. Und hat alles das, was damit verbunden war, damals zu seiner Zeit verschwinden lassen oder nicht ausgeführt. Aber wie es so ist, wir können einfach mit einer Neuigkeit nicht umgehen. Und die Menschheit hat wieder das reingebracht, was sie von der alten Religion gewohnt war. Die Kirchen heißen jetzt Tempel, die heiligen Schriften heißen Sutren, es gibt die gleichen Hierarchien, es gibt die Rituale, Gebete heißen jetzt Anrufungen, alles das Gleiche. Wir halten es einfach nicht aus, dass wir das alles nicht brauchen, dass es schon wieder etwas ist, wo wir uns dran ankoppeln. Hat der Buddha alle nicht von gesprochen. Er hat nur eines gesagt. Das gibt es nicht. Wo stehen wir da? Die meisten Menschen, auch diejenigen, die sich vielleicht in der Nachfolge des Buddha wiederfinden, suchen nach dem Neuen, nach dem ihnen gewohnten Neuen. einen neuen Glauben, eine neue Hierarchie, eine neue Moral und Ähnliches mehr. Und ich habe uns vorhin darauf aufmerksam gemacht, das ist nicht neu. Das ist ein Arrangieren. Jetzt bin ich nicht mehr Christ, ich bin Buddhist, aber meistens bleibt es dann identisch. Ich fange an, genau darum zu kämpfen, wie das die anderen Religionen auch machen. Ken Wilber hat das mal, sagt der Name Ken Wilber etwas? Ja. Ken Wilber hat das mal so genannt, das ist wie die Möbel neu arrangieren auf der gleichen Ebene. Es sieht alles neu aus irgendwie. Ja, das ist so, als wenn wir das Wohnzimmer neu tapezieren. Aber wir bleiben auf der gleichen Ebene. Wir sind angetreten, um aus diesem Geist, dem konditionierten Geist, dem ich-bezogenen Geist, sozusagen herauszukommen auf eine andere Ebene. Das hat uns der Buddha aufgezeigt. Dafür gibt es den achtfachen Weg. Und der achtfache Weg ist nur dazu da, um uns auf eine andere geistige Ebene zu bringen. Und wenn wir jetzt in unserem Möbelarrangierensbild bleiben, fragt sich dann jeder, ja, und wo ist die Treppe? Ist der achtfache Weg vielleicht die Treppe? Wenn ich immer brav Niederwerfungen mache und meditiere, ist das die Treppe? Und jetzt kommt schon wieder etwas, was vom Buddha stammt. Es gibt keine Treppe. Jedenfalls nicht von da nach da. Es gibt nur eine, so nenne ich das jetzt mal, eine Außentreppe. Es gibt keine Rolltreppe. Nicht so easy und mal drauf und automatisch oder ein Rollstuhl oder ein Fahrstuhl. Gibt es nicht. Träumen alle brav Praktizierenden von eines Tages hast du auf den richtigen Knopf gedrückt, drei Parterren hoch, steigst du aus, erleuchtet. Hat der Buddha nichts von gesagt. Er war ein radikaler Denker, den meisten Menschen ein bisschen zu radikal. Der Papst hat uns mal gesagt, diese Gottlosen. Jo, sind wir ja, ne? Aber wir sind nicht gottlos, wir glauben da erst gar nicht dran. Es ist schwierig. Helga hat auf ihrem Weg hier draußen, dann da hinten in der Kapelle, vielleicht wissen da einige von euch, durch den Wald durch ist hinten so eine kleine Kapelle, eine ältere Frau getroffen. So aus dem Dorf. Und die fragte sie, wo kommst du denn her? Und Helga hat dann gesagt, da hinten, da hinterm Wald, da aus dem großen Gebäude. Ach, sagt sie, bist du einer von den Buddhisten? Ah ja. Also, dann glaubst du an den Buddha. Und Helga hat sich diesen Mensch angeschaut, der nichts anderes weiß als Glauben an etwas. Und hat gesagt, ja. Und die Frau war ganz zufrieden. Ja, ich glaube an Jesus und du an den Buddha. Alles das ist nicht neu. Es ist immer noch das Gleiche. Es gibt keine Rolltreppe. Es gibt keinen Fahrstuhl. Es gibt nur eine Außentreppe. Wir müssen das Gebäude verlassen. Grundsätzlich verlassen wir das Gebäude. Und das ist die Meditation. Der achtfache Weg soll uns dorthin führen, dass wir aus diesem Gebäude des konditionierten Bewusstseins aussteigen. Und wenn wir da draußen sind, dann ist es so, als wenn wir in der großen Landschaft, die immer schon da war, stehen. Und das große Himmelszelt ist da. Und von dort aus sieht alles ganz anders aus. Mich hat ein ganz interessanter Satz erreicht. Und vielleicht wird dir jetzt klar, wenn ich ihn vorlese, wie kann ich in meinem Alltag üben, den engen Geist zu entlarven? Und wenn ihr genau hinhört, müsst ihr euch jetzt schon fragen, Moment, wer ist denn das? Das ist so, als wenn wenn wir uns fragen würden, wie kann der Dieb sich selbst entlaufen? Er braucht jemanden, der sagt, du bist ein Dieb. Wie kann ich so üben, dass der den engen Geist entlarve? Ich ihn wahrnehme. Aus welchem Geist heraus? Und jetzt kommt der Trick. Und dann den weiten Geist kultivieren kann. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt nach dem, was ich gesagt habe, aber vielleicht auch nicht, dass das genau verkehrt ist. Nur der weite Geist kann den Engen sehen. Der Engel kann den Engel nicht sehen. Eine völlige Unlogik. Etwas muss in uns sein, das weiß, das ist eng. Und dieses Enge muss das Weite sein. Ich kämpfe um diese Einsicht, die eigentlich ein ausgebildeter Deutscher und überwiegend sogar ein Abitur hat, irgendwo die Logik auf die Reihe kriegt. Das geht nicht. Eine Enge kann nicht wissen, dass es eng ist. Eine Enge muss Zugang dazu haben, dass es eine Weite gibt. Wir leben in dem Dualen. Und das ist die große Erkenntnis des Buddha. Du hast die Weite in dir. Aber um zu dieser Weite zu kommen, hat er den achtfachen Weg aufgezeigt, damit du erstmal austrittst und jetzt sagen kannst, hey, meine Güte, das ist aber eng. Kommt das an? Und ihr hört, wenn ich diesen Satz vorlese, dass das nicht verstanden ist. Allein die Vorstellung zu fragen, wie kann ich, der ich jetzt im engen Geist bin, das entlarven, ist unlogisch. Geht gar nicht. Und an dieser Stelle bleibt dann die ganze Spiritualität stecken. Wir alle warten darauf, dass wir den Knopf im Aufzug finden, den es nicht gibt. Wir können und wir sollten hier und da uns sozusagen bereit zu machen. Und ich habe nichts gegen das Möbelrücken. Aber irgendwann müssen wir die Tür aufmachen. Und da ist kein Balkon. Wissend, dass es diesen Balkon nie gegeben hat. So heißt es immer sehr schön. Neu ist das. Der Lehrer, von dem ich jetzt immer wieder erzähle, Bhagwan Osho Sri Rajneesh, hat uns gesagt, jump! Denn wenn du das nicht tust, bist du am Rumexperimentieren mit dem sogenannten Neuen. Und nichts passiert. Du suchst nach der Rolltreppe und dem Fahrstuhl. Jump! Und das habe ich im Buddhismus wiedergefunden. So, das war meine Neujahrsbotschaft. Und ich bin ganz sicher, dass sie nicht gerade sehr motivierend ist. Sondern dass ihr eigentlich nur hört, der Balkon ist weg. Und ich mache das nur, so wie alle meine Vorfahren und der Buddha als erstes in seiner Radikalität. Würde dich denn jetzt interessieren, was passieren könnte, wenn der Balkon weg ist? Wenn dieses Interesse da ist, ist das kein Problem. Dann bin ich zwar mit diesem und jenem sogenannten Neuen so ganz happy, ja, aber ich weiß, das ist es nicht. Das macht mich so ein bisschen lockerer, sozusagen. Ich akzeptiere jetzt mittlerweile, dass die Sutren auch sowas sind wie heilige Bücher und ich weiß ganz genau, das sind einfach nur wieder irgendwelche neuen Dinge, die mit mir nichts zu tun haben. Das ist, wo ich immer nur hinein inspirieren kann. Und das Hineininspirieren könnte dazu führen, dass jemand sagt, Mensch, ist doch spannend. Machen wir es doch mal. Schauen wir mal, wie sich das anfühlt, wenn da nichts mehr ist. Wissend, wenn ich da jetzt schon wieder dran hänge, habe ich das als das Neue betrachtet. Ne? Und damit schließe ich jetzt heute mit einem Ausspruch von jemandem, den ihr ganz sicherlich nicht als Buddhist einordnet. Der aber genau das aufgeführt hat. Ihr habt es heute Morgen gesungen. Gehe ich zeitig in die Lehre, komme ich aus der Lehre voll. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Das ist der Trick. Nur dann, wenn ich dieses Gebäude verlasse, komme ich anders zurück. Ich habe etwas hinter mir gelassen, bin in die Leere gegangen und komme aus der Leere voll. Wenn ich mit dem Nichts verkehre, weiß ich wieder, was ich soll. Das ist einer der erleuchtetsten Ausdrücke von Bertolt Brecht oder überhaupt. Das ist unsere Praxis. Und ich hoffe, ihr geht mit mir.